Ganz falsch, protestiert der Genfer Religionshistoriker und Religionspsychologe Edmond Rochedieu.
Die Teilnahme an gewissen Zeremonien genügt, um zu einem völlig anderen Eindruck zu gelangen. In diesen Zeremonien reinigen sich die Gläubigen nach ihrem Ritual, sobald sie in den Umkreis des Tempels treten. Sie sammeln sich in Andacht und nehmen die Schönheit der Natur und die Stimmung des Heiligtums in sich auf. Auch die Pilgermassen muss man gesehen haben. Einige Wallfahrtsorte empfangen jährlich mehrere Millionen Besucher, die häufig mit ihren Familien kommen. Diszipliniert und doch zugleich frei in ihren Bewegungen durchstreifen sie die Alleen mit den herrlichen Bäumen und vollführen die vorgeschriebenen Riten.
Gute Kenner japanischer Religiosität wie Rochedieu warnen davor, sich zu sehr auf den hochoffiziellen Kaiserkult und die Geschichte der großen Heiligtümer zu fixieren und die bäuerliche Volksreligiosität zu vernachlässigen. Denn die alten Mythen, auf die das Kaiserhaus sein Selbstbewusstsein stützte, stammen aus einer dunklen und kaum mehr zu rekonstruierenden Zeit. Um 500 vor Christus, als das benachbarte China schon eine kulturelle Blüte erreicht hatte, wohnten auf den japanischen Inseln immer noch Barbaren mongolischen Ursprungs, von zauberkräftigen Königinnen regiert. Um 250 nach Christus fielen mongolische Reiterhorden in eiserner Rüstung in Japan ein und ihre Führer verdrängten die Königinnen.
Aus den erbitterten Machtkämpfen des Kriegeradels muss irgendwann einmal die Familie des ersten Kaisers Jimmu Tenno als Sieger hervorgegangen sein. Davon erzählt der uralte Mythos von der Sonnengöttin Amaterasu. Ihr ungestümer Bruder Susanoo, der eigentlich nur die Meere hätte regieren sollen, will auch den Himmel beherrschen. Er bringt die himmlischen Reisfelder und die ganze Natur in Unordnung, verübt eine Menge Gewalttaten, sogar einen Anschlag auf die mit Weben beschäftigte Sonnengöttin. Empört zieht sich Amaterasu in eine Höhle zurück. Der Himmel verfinstert sich, auch die Erde erhält kein Sonnenlicht mehr. Das Leben dort droht zu erlöschen. Da flehen die 80 Myriaden Götter, die es zu diesem Zeitpunkt im All gibt, ihre Schwester Amaterasu an, sich doch wieder zu zeigen. Die klügsten von ihnen erregen mit prächtigen Ritualen und unanständigen Tänzen die Neugier der Sonnengöttin, die aus ihrer Höhle hervorlugt und mit vereinten Kräften herausgezogen wird. Sogleich sind Himmel und Erde wieder strahlend erleuchtet. Der machtlüsterne Susanoo wird in die Verbannung geschickt, wo er sich bessert. Die Moral von der Geschichte? Die Erde braucht die Verbindung zum Himmel, zur Götterwelt, wenn sie nicht erkalten und verdorren soll. Und der Kaiser ist es, der diese Verbindung garantiert, denn einer der Vorfahren von Jimmu Tenno war niemand anderer als ein Enkel der Göttin Amaterasu, vom Himmel auf die Erde geschickt, um dort Ordnung zu schaffen.
In der Realität war der japanische Kaiser von Anfang an eher eine nationale Identifikationsfigur und ein religiöses Idol. Die wirkliche Macht lag in den Händen von Ministern und Hofbeamten, die wiederum von den Adelsfamilien kontrolliert wurden. Kulturell und technologisch blieb Japan ein unterentwickeltes Land, bis es im 6. Jahrhundert der Faszination Chinas erlag und alles Chinesische begeistert aufsog, einschließlich des Buddhismus. Der lockte mit goldenen Tempeln, prunkvollen Liturgien und der Botschaft von Liebe und Barmherzigkeit.
Der Shinto behauptete sich freilich als eine unverwechselbare Variante des Buddhismus mit magischen Künsten und einer innigen Verbindung zur Natur.
Der Shintoismus, eine Religion ohne heilige Schriften, ohne Katechismus und detaillierte Moralvorschriften. Und doch eine Weltanschauung mit anschaulichen Riten und viel Gespür für die tiefen Dimensionen der Wirklichkeit. Eine Religion der Läuterung wird sie genannt, in Anspielung auf die allgegenwärtigen Reinigungsriten, die Körper und Seele befähigen sollen, zur göttlichen Wirklichkeit vorzudringen. Heute noch vollziehen Shinto-Priester solche Rituale, indem sie etwa Zweige heiliger Bäume schwenken, wenn eine neue Straße eröffnet, ein Hotel eingeweiht, ein Schiff getauft wird.
Die gläubige Japanerin reinigt sich, wenn sie entbunden hat oder mit einem Leichnam in Berührung gekommen ist. Krankheit, Wunden, vergossenes Blut, in der ganz strengen Auslegung auch Geschlechtsverkehr, alles Anlässe für ein Reinigungsritual. Jedes Jahr, Ende Juli und Ende Dezember, feiern sämtliche Shinto-Heiligtümer das Oharai, die große Reinigung. Alle teilnehmenden Gläubigen verzichten schon Tage vorher auf Alkohol, Nikotin und einen Teil der Nahrung, bis sie dann während der alten Zeremonien den heiligen Reiswein kosten dürfen. Es ist nicht ganz klar, was wichtiger ist, der äußere Ritus oder die Zurüstung des Herzens.